Ja, mein Sohn, nach Tilea musst du gehen, sagt er. Aus der Stadt Miragliano wird noch diese Woche der berühmte Freibeuter El Cadavo zu einer Reise nach Westen in See stechen, um neue Königreiche zu gewinnen, neue Länder zu erforschen und kühn dorthin zu gehen, wo noch kein Mensch je zuvor gewesen ist. Spute dich nun, Jana, mein Junge, bevor die Ritter des Weißen Wolfs herausfinden, was du heute getan hast und Schande über uns alle bringen. Erinnerungen an Lustria, ein zeitgenössischer Bericht von Jana Honis. Höret, höret und willkommen zur diesmal wirklich 27. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy und mit mir habe ich...
Paul.
Hallo, Paul.
Hallo.
Wir sind die letzten zwei Folgen ein bisschen durcheinander gekommen mit der Folgenanzahl. Das wird jetzt aber richtig gestellt. Dieses Mal ist es wirklich Folge 27. Und heute begeben wir uns in das Nachbarland Estalias, deren Einwohner bei einer Verwechslung absolut zu Recht zutiefst empört wären. Nach Tilea. Aber bevor wir das tun, wie immer, der Hobby-Progress. Und da macht Paul den Anfang.
Ja, gerne. Wie immer eigentlich habe ich keinen Fantasy-Progress. Aber das gehört ja nun mal irgendwie jetzt auch dazu mittlerweile bei uns.
Nee, ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht.
Aber ich habe das Event in Berlin hinter mir, das große Horus-Heresy-Event. Und ich habe es tatsächlich geschafft, meine Sons of Horus-Armee fertigzustellen. Wir haben noch am letzten Abend bis tief in die Nacht bei uns im Hotelzimmer gemalt und mussten in Streaking Grime dämpfen schlafen. Aber es war eine lustige Erfahrung. Es fehlen jetzt natürlich noch so ein paar Sachen, aber an sich ist die Armee fertig. Und wir hatten ein richtig schönes Wochenende. Da könnt ihr auch gerne mal beim Imperator nichts Neues reinhören, wie das so lief. Ich hatte eine tolle Runde, oder ich hatte tolle Runden. Ich habe 2-2 gespielt bei 4 Spielen, was ja irrelevant ist.
Ja, das ist doch immer cool.
Ja, also es ist ja irrelevant, weil es ja kein Turnier ist, aber trotzdem freut einen das ja auch, wenn man mal gewinnt, ne? Und ja, einfach richtig viele Leute kennengelernt aus ganz Europa, waren da irgendwie Menschen. Das war cool. Und jetzt bin ich ganz schön angefixt für Heresy wieder. Hab direkt eine 1500 Punkte Zone Mortalis Iron Hands Armee angefangen. Da habe ich jetzt 900 Punkte schon gebaut und gebasecoated. Und war heute schon dabei, da so ein bisschen dran zu arbeiten. Ich habe was Neues probiert. Ich habe Iron Hands sind ja, man denkt immer, die sind schwarz, aber die sind ja eigentlich so brüniert. Und ich habe die silber angemalt und dann habe ich das erste Mal Animals in der Airbrush probiert. Mein Hobbyraum stinkt auch immer noch. Und habe da dann verschiedene Streaking Grimes raufgesprüht. Und jetzt kann man so ein bisschen mit so einem scharfen Gegenstand, kann man so Kratzer reinmachen. Und dann kommt das Silber dadurch darunter wieder vor.
Ja, sehr cool. Aber hat das gut funktioniert mit der Airbrush? Weil ich habe das bis jetzt nicht ausprobiert, weil ich mir immer dachte, wenn ich so Streaking Grime oder irgendwas da durchjage, da sind ja auch so, also wie so Textur drin, so wie so feiner Sand, sage ich mal. Da dachte ich immer, das wird doch hundertprozentig sofort verstopfen, wenn man das ausprobiert.
Also diese Textur ist da eigentlich nur drin, wenn es nicht richtig umgerührt ist.
Ja, ich dachte, also klar, das setzt sich ab, aber das ist ja trotzdem so ein bisschen dicker.
Ja, es kommt drauf an, welches du benutzt. Ich habe jetzt nicht normales Streaking Grime benutzt, sondern ich habe benutzt von Ammo die Black Wash und von AK Starship Detail Wash. Und die sind beide halt schon relativ dünn. Also die sind auch dünner als normales Streaking Grime.
Ja, okay.
Und ich muss sagen, das hat, also von der Nutzung hat das wirklich perfekt funktioniert. Das hat meiner Meinung nach besser funktioniert als mit normalen Airbrush-Farben. Ist richtig durchgeflutscht, so. Ich hatte keine Verstopfung oder sowas.
Er trocknet wahrscheinlich auch nicht so schnell, ne?
Nee, genau. Oh, ja. Ja. Aber genau, du musst halt, ne, ich hab Fenster aufgemacht, ich habe mir einen Ventilator hingestellt und extra so eine Malermaske aufgesetzt. Sonst nehme ich Airbrush immer einfach mit einer FFP2-Maske, aber. Und ich habe das gestern gemacht und es hat, ja, es riecht halt immer noch so, ne? Also, da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich.
Ja, ich kann für sowas ja diese Absaug-Dinger empfehlen. Habe ich mir, glaube ich, mal irgendwann für, das hat die gekostet, 30 Euro oder so. so eine Kabine, wo dann auch LED-Stripes drin sind, damit du ein bisschen Licht hast. Und dann kannst du die an Strom anschließen. Da ist dann so ein Schlauch wie früher bei den Trocknern dran. Den kannst du aus dem Fenster hängen und dann saugt der die Farbpartikel an oder die Luft.
Ja.
Und werden die direkt aus dem Fenster rausgeleitet.
Mein Problem ist, der Schreibtisch ist so weit vom Fenster weg, dass dieser Schlauch, glaube ich, nicht reichen würde.
Na gut, das ist natürlich schlecht.
Aber vielleicht ist es trotzdem mal eine Anschaffung für die Zukunft.
Ja, kann man bestimmt auch verlängern, so ein Schlauch.
Ja. Nö, also ja, habe ich mich an vielen neuen ausprobiert und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und heute werden dann die Trims und so gemalt. Und dann habe ich schon 900 Punkte relativ zügig fertig. Aber wer weiß, es kommt ja immer was dazwischen und dann dauert es wieder Jahre.
Finde ich aber so faszinierend, dass das bei dir oder bei euch so oft so ist, dass ihr wirklich irgendwie ein riesiges Projekt macht, dann spielt ihr damit und dann habt ihr sofort Bock auf das nächste Projekt. Bei mir ist das meistens, ich mache was fertig und dann brauche ich erstmal Pause.
Ja, also für mich habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt erstmal, ich nehme jetzt nichts mehr an mit bis da und dahin musst du was fertig haben. Also das hat mir, das killt mich immer, das nimmt mir jede Lust. Aber jetzt, wenn ich einfach so was vor mich hin machen kann, ist immer geil. Und ich hatte jetzt direkt letztens Freitag, haben wir nochmal Heresy gespielt, damit man so ein bisschen in den Regeln drin bleibt. Da habe ich mit dem lieben Lukas gespielt, Sons of Horus gegen Dark Angels. War auch ein geiles Spiel. Und jetzt habe ich so langsam auch das Gefühl, richtig drin zu sein in den Regeln. Ne? Also so wie ich irgendwie Kill Team aus dem Schlaf spielen konnte, so weit ist es noch nicht bei Heresy, aber es gibt, glaube ich, sonst kein anderes Tabletop-Spiel, was ich annähernd jetzt so spielen kann wie Heresy. Und ja, dann hat man ja auch Bock, weiterzuspielen.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
So. Genau, und natürlich ist noch gleich mehr in Planung. Also die Sons of Horus werden natürlich noch weitergemacht, fertiggestellt, damit ich auch endlich mal ein paar Fotos hochladen kann. Und tendenziell ist da irgendwie noch eine Worldbearers-Armee in der Mache. Fürs nächste Jahr, da soll es nämlich wieder so ein Event geben vom lieben Karl Marx und Griffin, beziehungsweise er hat sich umbenannt in Griffin Vaults. Und da werden wahrscheinlich Worldbearers eine große Rolle spielen. Und da haben wir schon überlegt, dass wir mit mehreren Worldbearers-Armeen ankommen. Also Lukas will auch eine machen, Nils will auch eine machen. Und vielleicht gesellt sich ja noch jemand anderes dazu. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir als Hamburger Fraktion da alle mit Worldbearers antanzen.
Die Unbeliebten.
Ja, weil man hat auch, also es ist, glaube ich, geil zu malen, man hat viele Möglichkeiten und so.
Ja, das stimmt. Auch mal Dämonen mit da reinzunehmen, ist ja auch mal.
Ja, also ich habe bei meiner Armee, habe ich Bock, anderes, da Renegade Solar Auxiliar reinzupacken.
Ja, das ist auch cool.
Und dann, man kann ja so einen Overseer spielen, das ist so ein Space Marine mit so einer Peitsche, der die so antreibt. Ich glaube, das ist lore-mäßig ganz geil.
Ja, spannend. Ja. Viel zu tun.
Bist du denn mit deinem Heresy-Projekt weitergekommen, wenn wir jetzt eh gerade darüber reden?
Ja, ich wäre sonst eh, weil du ja gesagt hast, du malst noch Trims. Das habe ich auch in letzter Zeit gemacht und mich ein bisschen hinterfragt, warum ich als Hintergrund oder als Standardrüstung für meine Salamanders-Armee unbedingt MK3 nehmen wollte, weil ich bin nur am Trims malen. Und ich bemal die ja auch immer doppelt, also erstmal mit Bronze und dann mit so hellerem Goldbronze drüber. Das heißt, ich muss auch alles doppelt machen. Ich komme langsam voran, also ich habe jetzt einen Fünfer-Trupp, bin ich jetzt kurz vorm Fertigmachen mit Laserkanonen, aber ja, ich mache das halt gerade, dass ich einfach jeden Tag ein bisschen male und mich gar nicht mehr so darauf versteife, dass ich immer den perfekten Zeitpunkt suche, um mal 3 Stunden am Stück malen zu können, weil das kommt im seltensten Fall.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, nee, da bin ich gerade dran. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich da jetzt am Ende noch mal Streaking Grime oder Ölfarbe drüber klatsche oder nicht, weil eigentlich habe ich die so ein bisschen klassisch bemalt, auch mit Agrax Wash und dann die Rüstungsfarbe wieder so ein bisschen hoch skalieren danach.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob dann durch Ölfarben, also ein Ölwash oder so, ob das dann zu dunkel werden würde. Oder ob sich der Aufwand halt überhaupt lohnt, ob man dann so einen krassen Unterschied sieht.
Ja, ich würde sagen, also meiner Meinung nach lohnt sich das ja immer.
Ja, dachte ich eigentlich auch, aber ich habe es an einer Figur ausprobiert. Vielleicht habe ich es aber auch im falschen Licht angeguckt und dann dachte ich so, jetzt hat er überhaupt keine Highlights mehr.
Ja, sonst versuch das mal mit, ich weiß nicht, benutzt du ein Gloss-Varnish, bevor du Ölfarbe benutzt?
Ja, immer eigentlich.
Okay.
Also, hab jetzt nur zwischendurch mal so ein Satin-Varnish benutzt, weil Satin, weil ich einfach kein Gloss gerade da hatte. Aber das ist ja nicht so viel Unterschied, sag ich mal.
Ja, ja.
Ja, Fantasy-mäßig habe ich nicht so viel. Ich war irgendwie die Tage kurz davor, mir das die Streitmacht des Imperiums zu holen.
Ach.
Ja, weil ich so eine kleine Bock habe, irgendwie auf so eine kleine Imperiumsarmee. Aber die war irgendwie überall ausverkauft, wo sich das preislich gelohnt hätte. Und dann dachte ich mir, naja, gut, vielleicht dann später mal irgendwann oder vielleicht auch gar nicht. Mal schauen. Aber ja, ich glaube, schon auf Dauer werde ich da mal irgendwas machen. Ich wollte eigentlich immer mal so ein paar Imperiumstruppen haben und einfach nur, weil ich die Modelle mag. Und da gucke ich mal.
Ja, geil. Und hast du schon eine Idee, welches Farbschema?
Wuppertal, auf jeden Fall, werde ich dann machen.
Wie sieht denn also das Wuppertal-Farbschema aus?
Gibt's ja bei Warhammer Fantasy, gibt's ja die Stadt Wuppertal. Die liegt im Averland. Also wäre das Farbschema gelb-schwarz wahrscheinlich.
Stark.
Ja, genau, das würde ich dann machen, aber ja, das mache ich mal irgendwie so nebenbei. Also da ist auch nichts, dass ich mir irgendwie eine Armee aufbauen will, sondern da habe ich einfach Bock, mal ein bisschen zu malen. Sonst habe ich eigentlich nur gelesen. Also ich habe tatsächlich mal geschafft, das erste Buch Konrad der Krieger fertig zu lesen. Sollte vielleicht nicht sagen, wie viele Seiten das hat, weil dann ist es ziemlich peinlich, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und ich habe irgendwie wieder Bock gehabt, Total War Warhammer zu spielen und habe da wieder eine Runde mit dem Imperium gespielt und habe das so lange gespielt, dass da so viele Updates rauskamen, dass sich das fast wie ein neues Spiel angefühlt hat. Und spiele das eh immer noch mit ein paar Mods und so. Also das bockt gerade auch richtig.
Cool.
Da vereinige ich gerade das Imperium. Ab einem gewissen Zug kann man immer einstellen, dass ein weltbewegendes Ereignis passiert, was dann zufällig ausgewählt wird. Und bei mir brechen gerade aus allen möglichen Ecken die Skaven plötzlich hervor.
Na klar.
Na sowas. Und ich habe angefangen, Hörbuch zu hören, und zwar Der Verrat der Elfen. Ich glaube, das ist eins von drei Büchern oder Hörbüchern, die ins Deutsche übersetzt wurden, die tatsächlich auch mit dem Old World Release rausgekommen sind oder jetzt halt nicht für Warhammer Fantasy geschrieben wurden, sondern halt explizit für The Old World.
Mhm.
Und da geht's um das Verhältnis zwischen Zwergen und Elfen vor dem Bartkrieg, und das führt dann, also ich bin noch nicht so weit, aber ich vermute mal, es führt dann in den Bartkrieg, weil halt auch schon aufgezeigt wird, wie die Drukhari die ersten Sabotageakte gegen Zwerge durchführen und halt Hinweise hinterlassen, dass es die Elfen, die Hochelfen sein könnten, die das gemacht haben. Ich bin ja nicht so ein Zwerge- und Elfen-Fan, aber ich finde es echt gut. Also lässt sich gut hören. Ist auch derselbe Sprecher wie von den Gotrek und Felix-Büchern, der
Ach, schön.
Das meiner Meinung nach eh gut macht. Ist nur ein bisschen verwirrend, weil bei Gotrek und Felix gibt es ja Gotrek, den Zwerg, und Snorri, den anderen Slayer. Und jetzt in dem Old World Buch gibt es auch zwei Hauptfiguren, zwei Zwerge, die heißen Snorri und sein Vater heißt Gotrek. Und das ist ein bisschen verwirrend, aber lässt sich schön hören, kann ich empfehlen.
Ja gut, schön.
Ja, genau, mehr Hobby Progress habe ich gar nicht, wenn man das so nennen möchte.
Reicht doch auch. Man hat ja auch genug Leben neben dem Hobby.
Eben.
Ja, dann würde ich damit mal den Hobby-Progress beenden und zum Thema übergehen, oder?
Ja, immer gerne.
Heute geht's, wie Jeremy schon gesagt hat, um Tilea oder die freien Städte von Tilea oder auch absolut nicht Italien. Wie wir in der vorletzten Folge schon besprochen haben, entstanden sowohl Estalia als auch Tilea aus Geflüchteten der Stadt Tylos, wobei Gelehrte bis heute darüber streiten, ob dies wirklich der Fall ist. Hört man auf diese Theorien, ergibt sich ein weitaus anderes Bild von Tylos. So versorgten sich die Bewohner nicht selbst, sondern zwangen benachbarte Stämme, die von Viehzucht und Landwirtschaft lebten, in ihren Dienst und verlangten Abgaben von beispielsweise Getreide und Vieh, und sogar Sklaven. welche sich dann in ihrem berühmten Turm zu Tode schuften mussten.
Ob man das jetzt glaubt oder nicht, jedenfalls flohen die Menschen nach dem Fall von Tylos Richtung Osten, um ein neues Zuhause zu finden. Und sie besiedelten dabei die fruchtbaren Küstenebenen des Gebietes und begannen sogar Handelsbeziehungen zu den dort hiesigen Hochelfen und ihren Außenposten, die damals noch existierten. Nach dem Bartkrieg und dem damit einhergehenden Rückzug der Elfen aus der alten Welt nutzten die Tilianer dann die zurückgelassenen Außenposten, um viele ihrer großen Städte auf den Ruinen dieser zu errichten. Aber auch abgesehen vom Handel lernten die Menschen einiges von den Hochelfen. Vor dem Kontakt mit den Hochelfen waren die meisten nicht mal in der Lage zu schreiben und wussten nur wenig über Metallarbeiten, was dann wieder darauf zurückschließen lässt, dass die Flüchtigen aus Tylos vermutlich tatsächlich die unterdrückten Völker waren.
Gelegen ist Tilea am Tileanischen Meer. Reist man von Estalia nach Tilea, muss man sich zuerst auf dem Tromatopass, welcher dem Fluss Eboro folgt, begeben, der durch das Abasco-Gebirge führt, welches Estalia und Tilea voneinander trennt. Durch diesen stößt man auf die östlichste Stadt Tileas, Tobaro. Gelegen an der östlichen Küste des Golfs von Fudore, bleiben einem Wanderer nur noch zwei Möglichkeiten, in den Rest der tileanischen Länder zu reisen. Entweder per Schiff zur entgegengesetzten Seite des Meeres, wo man gute Chancen hat, auf hiesige Piraten zu stoßen, oder an der Küste des Golfes entlang.
Und auch wenn es auf dem Meer eine hohe Piratendichte gibt, ist der Fußweg noch weniger zu empfehlen. Folgt man nämlich der Küste, muss man das Gebiet durchqueren, was Tobaro vom Rest Tileas abschneidet, die Zombiesümpfe. Man sollte jetzt denken, dass Zombies da die größte Gefahr darstellen, aber nein, denn was liegt in den Zombiesümpfen? Eben die ehemalige Stadt Tylos. Und wie hat diese sich entwickelt? Zu Skavenblight, der Hauptstadt unser aller Lieblingsungeziefers. Wir müssen tatsächlich irgendwie mal einen Skaven-Alarm einbauen.
So eine quietschende Ratte.
Ja, so ein Buzzer.
Vielleicht kann man sich auch noch durch das Iranergebirge nördlich der Sümpfe schleichen, welches Tilea von Bretonia trennt. Aber ich bezweifle ein bisschen, dass es eine sehr viel angenehmere Reise wäre. Jedenfalls landen wir so oder so schließlich im restlichen eigentlichen Teil Tileas, welcher sich über die Westküste des Tileanischen Meeres erstreckt. Eingerahmt von dem grauen und schwarzen Gebirge sowie dem Apuccini-Gebirge, welche Tilea vom Imperium und den Grenzgrafschaften trennt, erstreckt sich ein Flickenteppich von Republiken, Fürstentümern und freien Städten.
Und entwickeln konnte sich dieses Gebiet durch zwei Dinge. Das ist erstens der natürliche Schutz durch die sie umgebenden Gebirge, denn die Tileaner mussten nicht wie andere Völker mit wilden Stämmen um das Land konkurrieren, denn die Hochelfen hatten ja bereits vor ihnen die Länder kolonisiert und für Ruhe gesorgt. Und zwar gab es die Skaven der Stadt Tylos, aber die waren noch sozusagen in der Entwicklung und vermieden zum Großteil den Kontakt zur Oberfläche, während sie ihre Pläne schmiedeten. Und so konnte in Tilea die Zivilisation, der Handel und die Kultur aufblühen, aber ebenso das Militär wurde organisiert und Städte befestigt. Dabei behilflich ist mit Sicherheit auch das Klima Tileas. Das gilt nämlich als Land des Überflusses. Die Küstenebenen sind grün und fruchtbar, das Meer voller Fisch und die Ausläufer der Berge sind mit ihren Wäldern hervorragende Jagdgründe. Nicht umsonst sind Tileaner bekannt für ihr gutes Essen.
Das kommt mir total bekannt vor mit dem guten Essen, aber.
Din, 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 din.
Frederico! Ja, und als zweites gelten Tileaner als Freigeister. Sie sind unabhängig, willensstark und loyal der eigenen Familie gegenüber und unregierbar. Während andere Völker unter der Knute ihrer Könige knechten mussten, konnten Tileaner sich mehr oder weniger frei entfalten. Also sobald jemand in Tilea zu viel Macht anhäufte und nach benachbarten Gebieten griff, stieß derjenige auf erbitterten Widerstand und selbsternannte Könige oder Kaiser, die das Gebiet einen wollten, unterschrieben mit diesem Titel im Endeffekt ihr Todesurteil und setzten ihren Namen damit ganz oben auf die Liste tileanischer Meuchelmörder. Dieses Mindset förderte natürlich Kreativität, wofür Tilea auch bekannt ist. Trotz oder gerade aufgrund der für imperiale Verhältnisse, chaotischen Zustände des Landes ist Tilea ein Sammelpunkt für Genies. Große Kaufleute, Architekten, Gelehrte, Entdecker, Erfinder, Astronomen, Diplomaten und Zauberer. In Tilea gibt es haufenweise davon, so zum Beispiel den berühmten Entdecker Marco Colombo, welcher Lustria entdeckte, als erster. denn auf keinen Fall waren bereits vorher die Norse dort und gründeten mit Skeggy eine Kolonie. Ja, habe ich auch noch nie von gehört.
Also, nee, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
Nee.
Marco Colombo. War das nicht der Detektiv auf ZDF?
Ich bin auch gerade der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, gab es nicht so ein Fantasy Da Vinci auch in Tilea?
Ja, ja, ja. Der hat den, ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Der hat den Dampfpanzer erfunden.
Ah ja, stimmt.
Aber so unterschiedlich wie die Menschen Tileas sind auch die Stadtstaaten Tileas. So hätten wir zum Beispiel das bereits erwähnte Tobaro, die einzige Stadt an der Westküste des Meeres. Umgeben von kleinen Inseln, auf denen teilweise Sirenen leben oder Piraten ihre Verstecke haben, trotz dieses kleinen Fürstentum den Gezeiten. Zu Zeiten der Invasion Arabiens, wir erinnern uns, war es durch seinen großen Hafen Dreh- und Angelpunkt für verbündete Streitkräfte, um den belagerten Estalian zur Hilfe zu eilen. Bis dahin uneinnehmbar eroberten die Skaven 1563 die Stadt, indem sie durch die Katakomben des ehemaligen Elfenaußenpostens die Verteidigungsringe umgingen und die Stadt von innen heraus angriffen. Clever, clever, denn Skaven sind clever. Zur Flucht getrieben versammelte der Prinz von Tobaro, Meldo Maricelli, eine gewaltige Söldnerarmee unter sich und eroberte die Stadt zwei Jahre später mit Hilfe hochelfischer Seefahrer zurück. Die Skaven wurden zwar vertrieben, bis heute existiert aber noch eine Unterstadt.
Der berühmteste Fürst Tobaros war aber ohne Zweifel Pigolo der Erste. Oder Pigolo? Ich muss dazu sagen, ich bin des Italienischen nicht mächtig. Also wenn ich hier Sachen falsch ausspreche, ne, seht es mir nach.
Ja, es gilt für uns beide, glaube ich.
Ich muss bei dem Namen auch so ein bisschen an Piccolo denken, von Dragon Ball.
Du wirst schon auch sehen, wie so der Pigolo heißt.
Ja. Aufgrund eines Streits in der Erbreihenfolge und einer angeblichen Prophezeiung über ein schreckliches Ende des nächsten regierenden Prinzen einigten sich alle Anwärter darauf, erstmal Pigolo den Thron zu überlassen, bis sich die Prophezeiung erfüllte. Pigolo war ein Schwein, wortwörtlich. Während alle jahrelang auf das Eintreffen der Prophezeiung warteten, regierte Pigolo mit seiner Prinzenmütze und seiner goldenen Kette die Stadt, welche unter seiner Herrschaft die friedlichsten Zeiten bis dahin erleben durfte, als auf Ungeduld eines Anwärters Mordpläne an Pigolo dem Ersten geschmiedet wurden, stellten seine Rivalen klar, dass dies als Hochverrat angesehen würde und mit dem Tode bestraft werde. Nach Jahren friedlichen Regierens trat dann der letzte lebende Anwärter sein Amt an, nachdem Pigolo im hohen Alter bei einer Inspektion der Wache von den Zinnen fiel.
Ich liebe einfach alles daran.
Ja.
Allein schon, dass das Schwein regiert und es sind die friedlichsten Zeiten überhaupt.
Mhm.
Aber andere Städte oder Fürstentümer sind zum Beispiel Miragliano, welches absolut nicht Venedig ist und durch seine Nähe zu den Zombie-Sümpfen einen unablässigen Kampf gegen Überfälle der Skaven führt. 1812 zu drei Vierteln durch die roten Pocken ausgelöscht, welche möglicherweise von den Skaven eingeschleust wurden, sind die Bewohner immer auf der Hut nach Anzeichen der Ratten. Durchzogen von Kanälen, auf denen Gondeln herumschippern, bietet die Stadt sehr viele Verstecke für die Gossenläufer der Skaven, weshalb eine spezialisierte Rattenwache ausgebildet wurde, die die Kanäle patrouilliert und Jagd auf die Skaven-Agenten macht. Rattenwache, auch geiler Name für eine Band, fällt mir gerade auf.
Oh ja, das stimmt. Dann gibt's noch das Fürstentum Trantio. Das ist die Heimatstätte des berühmten Entdeckers Marco Colombo. Oder Pavano, welche stark mit der Stadt Trantio rivalisiert, jedoch bis jetzt jeden Angriff eines Gegners zurückschlagen konnte, da die zwei rivalisierenden Städte sich bei Angriff eines Dritten sofort verbünden. Nur um danach wieder gegeneinander zu intrigieren. Klassische Erzfeinde, die ohne einander nicht können. Tom und Jerry als Stadtstaaten.
Dann gibt es noch die am wenigsten korrupte Republik Tileas, Remars. Bekannt für ihre große Söldnerarmee, bestehend aus Pikenieren, erlitt Remars 1487 einen Angriff der Dunkelelfen, der zwar in der Schlacht um die Brücke von den Söldnern gestoppt werden konnte, jedoch große Teile der Stadt zerstörte und viele Einwohner zu Sklaven der Druci machte. Frage ich mich die ganze Zeit, heißt es Druci oder ist es Druki?
Ja, sag doch einfach Dunkelelfen.
Dunkelelfen. Seitdem herrscht eine große Abscheu gegen die Dunkelelfen und Remars unterstützt freudig feindliche Parteien der Dunkelelfen mit Söldnern und Waffen zu Sonderpreisen. Erwähnt werden sollte außerdem der Vollständigkeit halber noch Verezzu, Lucini und die Festung Monte Castello, wo mal 500 Söldner gegen 10.000 Orks gekämpft haben und die Festung halten konnten. Diese werden aber bestimmt irgendwann mal genauer unter die Lupe genommen.
Und die letzte und vermutlich bekannteste Stadt Teleas ist aber Sartosa, das Piratenkönigreich. Die ehemalige Elfenkolonie und Insel liegt am unteren Ende Teleas, ein Stück entfernt von der östlichen Küste und hat eine lange Geschichte von Eroberung hinter sich. Beginnen muss man mit Sartosa aber lange bevor Teleaner, Elfen oder Zwerge in dem Gebiet unterwegs waren.
Sartosa machte nämlich einen häufigen Besitzerwechsel durch. Erst durch Teleaner besiedelt, die dann im Jahre 451 durch eine kombinierte Streitmacht von kämmerischen Hochkönig Setra und den Dunkelelfen niedergerissen wurde. 1017 kolonisieren dann Norse-Piraten die Insel und errichten eine Festung darauf, von der aus sie die umliegenden Gebiete plündern, bis sie schließlich in einer Seeschlacht von Truppen aus Lucini geschlagen wurden und das zieht sich durch die Geschichte Teleas, schließlich als Söldner rekrutiert wurden, die die Insel bewachen sollten. Das hatte sich dann mit der Invasion Arabiens wieder erledigt, die die Insel einnahmen und ca. 250 Jahre hielten, bis auch sie in einer blutigen Belagerung zur Kapitulation gezwungen wurden. Dem derzeitigen arabianischen Emir wurde zwar die Heimreise gewährt, jedoch nicht ohne eine Gegenleistung. So wurde der Harem des Emirs, welcher gleichzeitig seine Leibgarde war, als Söldner rekrutiert, genau wie die restlichen Überlebenden der Korsaren.
So wurde Sartosa wieder aufgebaut und diente als Knoten und Stützpunkt Lucinis. Irgendwann platzte die ganze Insel vor verschiedensten Söldnerregimentern, welche ja nicht dafür bekannt sind, die loyalsten Untergebenen zu sein. Irgendwann kam es zur Rebellion gegen Lucini, die Fürsten wurden vertrieben und die Söldner stellten fest, dass die Piraterie weitaus ertragreicher war, als im Dienste Lucinis zu stehen. So wurde Sartosa zu einem berüchtigten Piratenstützpunkt, regiert von einem Piratenkönig, welche oft ein frühes Ende finden und auch eher mit rauen Mitteln Streitereien zwischen Piratenbanden lösen, als wirklich zu regieren.
Soweit zu den Städten Teleas. Es sei noch kurz erwähnt, dass Telea nicht nur berühmt für Piraten und Söldner ist, sondern auch für Entdecker. Durch ihre weiten Handelsrouten, nicht nur mit und zum Imperium, den Bretonen oder sogar den Elfen, befahren teleanische Schiffe so gut wie jeden Ozean. Und durch ihren Handel mit den Norse im Norden kamen sie sogar im Besitz uralter Karten der Norse-Korsaren.
Wie für viele westliche Seefahrer üblich, wurden diese alten Karten genutzt, um die fremden Orte zu finden und zu kolonisieren und natürlich sich selbst als erste und einzige Entdecker dieser Orte darzustellen. Fairerweise muss man sagen, dass dies aber zum Großteil auf Lustria zutrifft und die Teleaner tatsächlich noch viele andere Orte selber entdeckten. Der größte dieser Entdecker ist der schon erwähnte Marco Colombo, der erste Mensch der alten Welt, der Freundschaft zu den hiesigen Echsenvölkern aufbaute oder zumindest ein Zusammentreffen mit ihnen überlebte. Alles in allem kann man aber sagen, dass Telea mehr zur Entdeckung der Welt beigetragen hat als jedes andere menschliche Volk.
Der zweite Teleaner, den wohl jeder in der alten Welt kennen dürfte, ist Leonardo da Miragliano, seines Zeichens Erfinder von Dingen wie dem Dampfpanzer und Gründer der Technikus-Akademien. Da haben wir ihn. Kommen wir jetzt aber zu dem Aspekt, der Telea so berühmt macht, den Söldnerregimentern.
Söldner sind ja jetzt erstmal kein rein teleanisches Phänomen, aber in der Geschichte unserer und auch der Warhammer-Welt gab es und gibt es zu jeder Zeit Menschen, die ihre Kampfkraft gegen Geld zur Verfügung gestellt haben. Moralisch eher in einer Grauzone unterwegs und für jeden kämpfen, der sie eben bezahlen kann. Telea als Stadt vieler Händler und selbsternannter Fürsten bietet da einfach eine hervorragende Ausgangslage. Sie alle brauchen Schutz für sich selbst, jemanden, der ihre Waren bewacht oder eine schlagkräftige Truppe, um die Konkurrenz in Schach zu halten.
Dadurch sind Söldner zu etwas Allgegenwärtigem in den Stadtbildern geworden. Auch in größeren Schlachten werden oft Söldner benötigt, da einzelne Personen in Telea einfach nicht genug Herrschaftsgebiet anhäufen können, um eine Armee auszuheben, die groß genug ist, mit anderen Armeen zu konkurrieren. Ist man Söldner, kommt man also nach Telea, weil man da Arbeit bekommt. Durch diese Tradition sind viele Söldnerregimenter entstanden, die sich über die Jahre in der ganzen alten Welt einen Ruf aufgebaut haben und von den verschiedensten Nationen in ihre Dienste gestellt werden.
Das Besondere ist auch, nicht nur Menschen schlagen den Beruf des Söldners ein. Wie wir in der Folge über die Oger schon erzählt haben, stellen auch diese sich in den Dienst von anderen, solange sie gut genug bezahlt werden, ob nur mit Gold oder Essen. Aber Söldner gibt es in wirklich fast jedem Volk. Hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel gibt es Golfax-Ogersöldner mit ihrem Motto »Wir kämpfen für den Fleischanteil«. Longdrongs Slayer-Piraten und ihr Schlachtruf »15 Zwerge und ein toter Zwerg, heyo und eine Buddel voll rum«.
Könnte auch ein Pornodarsteller sein.
Es gibt dann noch Volans Venatoren. Das sind ehemalige imperiale Kavalleristen, die laut eigener Aussage die Antwort auf ausstehende Gebietsansprüche, Machtgelüste, politische Feinde, verräterische Subjekte und laute Nachbarn sind. Und zu guter Letzt gibt es noch die Vogelmenschen von Katraza, welche vom Hauptmann Dadalo geführt werden und mit Hilfe einer flügelähnlichen Konstruktion aus Stoff eingespannt in zwei Holzrahmen über das Schlachtfeld segeln und ihre Feinde mit Armbrüsten behaken.
Sogar Exoten wie Tichihuitis Echsenreiter, der Echsenmenschen, existieren, welche bereits auf Seiten der Zwerge oder der Grünhäute kämpften, genau wie Beorg Bärenschlag und die Berserker von Urslo, Berserker, in Bärenfülle gehüllte Norska-Barbaren, angeführt von dem Wehrbären Beorg. Das sonderlichste Söldnerregiment dürfte aber die Kompanie der Gefallenen sein. Anführer Richter Kreuger, zu Lebzeiten ein skrupelloser Söldnerhauptmann, wurde von einem Nekromanten angeheuert, wechselte in der Schlacht jedoch die Seiten, sobald diese zu seinem Ungunsten stand, und wurde von seinem ehemaligen Auftraggeber mit seinem letzten Atemzug verflucht. Kreugers Haut und Fleisch lösten sich von seinen Knochen, nur damit er in der darauffolgenden Nacht als Verfluchter wieder auferstehen musste. Seitdem stellt er sich in den Dienst des Meistzahlenden, um endlich einen Weg zu finden, wie er endlich für alle Zeiten sterben kann. Begleitet wird er von einer Schar aus Skeletten seiner ehemaligen Opfer, durch sein Schwert ebenfalls dazu verflucht, ewig auf Erden zu wandeln. Durch die lange Zeit, die diese Reise nun schon dauert, ist die Kompanie durchsetzt von verschiedensten Überbleibseln der Schlachten, so dass Richter neben Skeletten von Menschen, Orks, Goblins, Skaven, Zwergen und sogar Echsenmenschen in die Schlacht zieht. Im Tode dann irgendwie doch alle friedlich vereint.
Ganz romantisch.
Ja.
Nicht ganz so romantisch sind manche Beziehungen der Warhammer-Völker zu Söldnern. Während die meisten Völker zwar Söldner nutzen, gibt es dennoch so manche Einschränkungen. Elfen würden zum Beispiel niemals eine Söldnereinheit anheuern, die mit dem Marke des Chaos befleckt ist. Zwerge würden vermutlich eher sterben, als mit Grünhäuten in die Schlacht zu ziehen. Und die Bretonen lehnen es als einziges Volk überhaupt ab, mit Söldnern zusammenzuarbeiten. Dies widerspräche nämlich ihrem ritterlichen Kodex.
Und das soll es dann soweit erstmal mit Tilea und den Söldnern gewesen sein, zumindest für diese Folge. Spazieren wir also durch die lauten Straßen Satosas, vorbei an einer Kneipenschlägerei zwischen dem Typen mit der Hakenhand und zwei aufmüpfigen Adligen, biegen einmal rechts ab und begeben uns in die Seitengasse.
Ja, wir haben uns für die heutige Seitengasse gedacht, weil das auch in dem einen oder anderen Kommentar mal erwähnt wurde, dass es euch interessiert, wenn wir über verschiedene Nebensysteme sprechen. Und das werden wir in Zukunft ab und zu mal machen, in unterschiedlichster Form. Ob es jetzt in der Seitengasse ist oder als ganze Folge, so wie jetzt bei Mordheim zum Beispiel, kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie groß ist dieses Nebensystem oder ist es überhaupt ein richtiges Nebensystem. Genau, also seid gespannt. Und heute geht es um Warhammer Quest. Eigentlich ist es ein Brettspiel, kein richtiges Tabletop. Also es ist ein Fantasy-Abenteuer-Brettspiel, was Games Workshop hergestellt hat. Und das erste wurde 1995 veröffentlicht. Das hat damals Andy Jones entwickelt. Und es hat sich ganz klar an klassischen Fantasy-Rollenspielen orientiert, wie Hero Quest oder dem späteren Advanced Hero Quest. Und die Spieler übernehmen die Rollen verschiedener Helden, erkunden gemeinsam düstere Verliese, bekämpfen Monster und sammeln Schätze. Also es ist ein klassischer Dungeon Crawler eigentlich.
Angesiedelt ist das Spiel in der Welt von Warhammer Fantasy, also wie eigentlich alle Spiele, die wir besprechen. Aber der Fokus liegt eben nicht auf großen Armeen, sondern auf einer kleinen Abenteurergruppe. Warhammer Quest erschien 1995 das erste Mal als eigenständiges Brettspiel. In den folgenden Jahren wurde es dann mehrfach neu aufgelegt, unter anderem 1996 und 1999, wobei die Regeln und das Spielmaterial jeweils überarbeitet und aktualisiert wurden.
Warhammer Quest versetzt die Spieler in die Rollen einer kleinen Gruppe von vier Helden, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Ausrüstung verfügen. Die Abenteuer finden auf einem modular aufgebauten Spielfeld statt, das aus einzelnen Dungeon-Platten zusammengesetzt wird und so bei jeder Partie neue Labyrinthe entstehen lässt. Die Helden bewegen sich gemeinsam durch diese Verliese, entdecken Schätze, erfüllen Aufgaben und stellen sich immer neuen Monstern entgegen. Das Spiel ist vollständig kooperativ ausgelegt, alle Spieler agieren gemeinsam gegen das Spielsystem. Die Abenteuer, Gegner und Belohnungen werden dabei zufällig bestimmt, wodurch jede Partie anders verläuft. Alternativ kann auch ein Spielleiter eingesetzt werden, der den Dungeon aufbaut, Gegner platziert und die Geschichte lenkt.
Die Kämpfe werden über ein einfaches Würfelsystem entschieden. Ja, es ist dann halt so, dass wie in den meisten Pen and Papers oder Rollenspielen jeder Held bestimmte Eigenschaften wie Kampfgeschick, Stärke oder Widerstandskraft besitzt. Dadurch werden dann eben die Erfolgschancen im Kampf bestimmt. Und die Monster verfügen auch über dementsprechende Werte, die dann ihre Gefährlichkeit festlegen. Im Verlauf des Spiels sammeln die Helden dann neue Ausrüstungen wie Waffenrüstungen und magische Gegenstände. Die verbessern dann die Fähigkeiten, damit sie eben auf schwierigere Begegnungen vorbereitet sind. Und zusätzlich können die halt auch an Erfahrung gewinnen, aufsteigen und dann eben immer stärkere Gegner herausfordern. Also klassisches Rollenspiel eigentlich.
Ja, genau. Und in den 90ern wurde das Spiel zunächst intensiv durch eine Vielzahl an Erweiterungen ergänzt, die halt neue Inhalte wie auch zusätzliche Spielmöglichkeiten eingeführt haben und hat sich schnell zu einem beliebten Titel unter Fantasy- und Tabletop-Fans entwickelt. Tatsächlich ist ja logisch, vor allem bei Games Workshop, das ursprüngliche Spiel ist eingestellt worden, es ist komplett out of production und überall ausverkauft und man legt bestimmt keinen schmalen Taler hin, um das nochmal zu bekommen. Ist halt jetzt ein begehrtes Sammlerstück geworden. Aber, und es gab halt nicht nur das Spiel, sondern über die Jahre hinweg immer weitere Erweiterungen für das Spiel.
Ja, im Endeffekt ein bisschen wie DLCs, denn ein wichtiger Bestandteil waren sogenannte Warrior Packs. Und da war immer jeweils eine zusätzliche Heldenfigur aus der Warhammer-Welt drin. Also bestanden diese Packs aus einer Miniatur, einem Regelheft und Karten bzw. Markern, wo die Werte, die Ausrüstung und die Fähigkeiten des jeweiligen Charakters drauf standen. Insgesamt gab es 9 solcher zusätzlicher Krieger. Weißt du, ob die? Nee, die werden schon, also man konnte schon sehen, wen man da kauft, oder? Nicht so wie heute, wo man diese komischen Einzelpacks kaufen konnte bei Space Marines und dann war auch gut.
Nee, ich glaube, die konnte man, also so wie ein Blister war das, glaube ich, so ähnlich.
Okay. Neben diesen Warrior Packs gab es aber auch größere Erweiterungsboxen, wie die Miniatures and Adventure Packs. Darunter waren dann zum Beispiel Boxen wie Lair of the Orc Lord von 1995 und die Catacombs of Terror, auch von 95. Da waren dann neue Quests, Räume, Gänge, Spielkarten und zusätzliche Miniaturen drin, die das Grundspiel deutlich erweiterten. Allerdings waren nicht immer alle benötigten Figuren enthalten, sodass weitere Modelle separat erworben werden mussten. Was halt klassisches Games Workshop-Modell
ist. Total. Ja, und also wir haben es nicht erwähnt, es ist vielleicht klar, die Modelle in diesem Brettspiel waren halt Warhammer-Tabletop-Figuren. Ne? Also auch vielleicht welche, die sonst nicht so zu kaufen waren, aber es war halt derselbe Maßstab und du konntest sie im Prinzip auch fürs Tabletop benutzen. Eine besonders seltene Erweiterung war Pits and Traps aus dem Jahr 2000, die man ausschließlich über den damaligen Mail-Order-Vertrieb kaufen konnte.
Oh, der Mail-Order-Troll.
Ja, die umfasste unter anderem neue Räume, Regeln und Spielmarker und ist halt bis heute ein begehrtes Sammlerstück. Auch die sogenannten Character-Packs spielten eine wichtige Rolle. Die erschienen ab 1995 und führten jeweils einen neuen Helden ein, etwa Chaos Warrior, Elf Ranger, Dwarf Trollslayer oder Witch Hunter. Jedes Set enthielt dann auch wieder eine Miniatur und Regeln für die Nutzung des Charakters sowie halt weitere Spielmaterialien. Und gleichzeitig wurde das Spiel auch kontinuierlich durch Artikel im White Dwarf oder dem damaligen Citadel Journal erweitert, die neue Missionen, Charaktere und Regeln veröffentlicht haben und das Spiel auch nach dem Produktionsende noch eine Zeit lang weiter unterstützt haben.
Das vermisse ich auch so, diese Liebe, die damals in den White Dwarf gesteckt wurde, wo dann auch noch einfach Spiele weiter unterstützt und erweitert wurden durch Regeln.
Ja, Rede.
Ja, ich hab mir ja in den letzten paar Monaten mal wieder ein White Dwarf geholt und das ist ja wirklich einfach nur noch irgendwie Verkaufsmagazin. Also ich hab da irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da noch, dass das noch groß irgendwie eine Unterstützung für Hobbyisten ist, sondern einfach nur, guck mal, das kannst du kaufen. Deswegen habe ich auch sehr viele alte White Dwarfs hier, die ich mir bei eBay geschossen habe. Aber naja. Im Laufe der Jahre erschien Warhammer Quest dann in mehreren neuen Versionen und Ablegern, die das Grundkonzept auch jeweils unterschiedlich weiterentwickelten. 2015 wurde das Warhammer Quest Abenteuer-Kartenspiel veröffentlicht. Ein kooperatives Kartenspiel für 1 bis 4 Spieler, Inhaltlich greift es die bekannten Themen des Originals auf, setzt die Spielmechaniken jedoch vollständig über Karten um und ersetzt damit das klassische Brettspielsystem. Ist also ein bisschen wie bei Arkham Horror auch, ne? Ich glaube, die zweite, also ich habe die erste Version davon, da ist ja noch mit Brett. Und ein Freund von mir hat die zweite Version, da ist ja, glaube ich, schon komplett auf Karten umgestellt.
Ah, nee, ich glaube, da verwechselst du was. Es gibt Arkham Horror The Living Card Game.
Ah,
das ist das gleiche Spiel wie Arkham Horror, nur als Kartenspiel. Aber es ist nicht eine Kontinuität dessen, sondern es existiert daneben. Da ist es aber so, dass du so Karten dazu kaufen musst. Also es ist so ein bisschen, es ist noch kein Trading Card Game, aber so kurz davor.
Ja, und wahrscheinlich auch ein geschlossenes System, ne? Also die werden ja, wahrscheinlich gibt es endliche Karten und nicht immer wieder neue Editionen, die damit reingebuttert werden.
Ja, aber sie bringen andauernd neue Karten raus.
Ah, okay, dann doch.
Ja, also, gut. Ja.
2016 erschien dann mit Warhammer Quest Silver Tower eine völlig neu interpretierte Version. Die Variante verzichtet dann komplett auf einen Spielleiter und lässt alle vier Spieler gemeinsam gegen das Spiel antreten. Und statt klassischer Szenarien kommen dabei Elemente aus der Fighting Fantasy Reihe zum Einsatz, bei denen sich Kapitel und Ereignisse durch Würfelwürfe bestimmen lassen. Die Handlung wurde außerdem in das Zeitalter des Sigma verlegt, also die neue Ära nach dem Untergang der alten Warhammer-Welt. Ist ja nicht meins, aber
nee.
Wer Spaß dran hat, ist ja schön für die Person. Ein Jahr darauf folgte dann Warhammer Quest Shadows over Hammerhall, das im Kern wieder stärker an das ursprüngliche Warhammer Quest-Prinzip angeknüpft hat. Spielt aber auch in Age of Sigmar, führt aber dann wieder einen Spielleiter, den sogenannten Overlord, ein, der die Kontrolle über Monster und Gegner übernimmt.
Dann war es eine Zeit lang ruhig um Warhammer Quest, aber 2021 wurde dann das schon, ja, man könnte sagen, umstrittene Warhammer Quest Cursed City rausgebracht. Das war ein weiterer eigenständiger Ableger. Das Spiel ist in der verfluchten Stadt Ulfenkahn angesiedelt, die von einem untoten Herrscher kontrolliert wird. Und eine Heldengruppe dringt in diese düstere Umgebung ein, um die Stadt vor ihrer Bedrohung zu befreien. Da gab es dann auch einen Roman dazu und spielt halt auch wieder im Age of Sigmar. Und da hat GW halt den Fehler begangen, das Spiel ganz schnell aus den Läden zu nehmen. Und anders als angekündigt haben sie eigentlich keine Erweiterungen dafür rausgebracht, soweit ich weiß.
Ich glaube, es gibt eine. Ich kann mich aber auch vertun.
Genau, der Aufschrei war dann relativ groß. Und ich glaube, 1, 2, 3 Jahre später haben sie Cursed City dann wieder rausgebracht. Und dann gab es, glaube ich, eine Erweiterung oder so. Ja.
Ja, ich wollte mir das tatsächlich auch holen, weil ich die Modelle ziemlich geil fand.
Ja, ich habe das auch hier.
Ja, irgendwie war es dann doch gut, dass ich mir nicht geholt habe, weil das ja sofort fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel. Und das Ding war ja aber, also eine Zeit lang wurde das ja so dermaßen, wurde dir das ins Gesicht gedrückt, dass dieses Spiel rauskommt, dass man ja wirklich dachte, das wird das nächste große Ding. Ja, und dann kam das Spiel raus und dann wurde es schnell ruhig.
Ja, und jetzt der letzte Teil ist halt Warhammer Quest Darkwater. Da spielt die Handlung im Jadekloster im Reich des Lebens, das von Nurgle heimgesucht wird. Und auch hier ziehen halt wieder die Helden gemeinsam los, um das Kloster zu erkunden, Gegner zu besiegen und die Verderbnis aufzuhalten.
Da habe ich ein Video zugesehen von, ich glaube, Oldhammer heißt der, gute Mann, dass das Spiel wohl spielmechanisch total kaputt sein soll.
Ja.
Also so, dass du wirklich mit verschiedenen Kombinationen aus Figuren das Spiel nicht schaffen kannst. Dass da irgendwie, also ich weiß nicht, da war irgendwie ein Level, da musst du einen Nekromanten aufhalten oder irgendwas, der eine Beschwörung macht. Und deine Figuren müssen sich durch ein Labyrinth zu ihm vorkämpfen. Und die Zeit ist einfach zu knapp, um da hinzukommen. Und die einzige Chance, wie du das schaffen kannst, ist mit einem Charakter, ich glaube, ein Zwerg, ein Grenzläufer, der sich durch Wände bewegen kann. Das ist so eine Special-Fähigkeit, der mit so einem Kletterhaken unterwegs ist. Und das ist die einzige Lösung, wie du dieses Level beenden kannst.
Ja, über die Jahre ist es auch immer schlechter geworden, ne? Also, ich weiß, Cursed City war auch schon einfach spieltechnisch ein schlechtes Spiel. Was, glaube ich, vor allem die Dinger ausmacht, ist, dass da besondere Figuren drin sind, die halt cool aussehen und die man sonst nicht so kaufen kann. Manchmal ist es auch ein guter Deal, würde ich sagen.
Ja.
Aber die wenigsten kaufen sich das explizit für das Spiel. Und von Warhammer Quest gab es natürlich auch einen Ableger für Warhammer 40K. Ich weiß nicht, was das erste war. Das kann ein anderer Podcast gerne behandeln. Aber alle kennen wahrscheinlich Blackstone Fortress. Oder zu Horus Heresy gab es auch mal ein Brettspiel oder gar zwei. Betrayal at Kalf war auf jeden Fall das eine. Aber das waren auch so klassische Brettspiele, die eher schlecht waren. Aber es waren, man hatte gutes Value für die Figuren. Und mittlerweile bringt GW ja auch ab und zu so kleinere Brettspiele raus, die man irgendwie dann nur bei Thalia oder so kaufen kann, wo man sich das eigentlich auch nur für die Figuren kauft, um ehrlich zu sein.
Ja, ist eigentlich schade, ne? Weil ich fände das schon cool, so ein relativ einsteigerfreundliches Tabletop-Rollenspiel, was man einfach mal so ein paar Abende spielen kann und wo die Charaktere aufleveln und so Rollenspiel-Light, ne? Aber wenn halt die, also ich habe mir halt dieses Video angeguckt und der Typ hat das wohl, also tatsächlich über einen längeren Zeitraum versucht durchzuspielen und er meint, das ist das schlechteste Spieldesign, was er jemals von GW gesehen hat. Also so, ja, dass haben, es schon wirklich teilweise getestet. Unspielbar ist.
Ja, also für alle, die sowas interessiert, kann ich sonst als Brettspiel total empfehlen The Descent. Das ist auch mit kleinen Figuren. Das ist ein Dungeon Crawler. Man spielt aber, also einer ist der Dungeon Master, einer spielt die Bösen und die anderen spielen zusammen. Das macht aber sehr viel Spaß und es funktioniert und es hat auch coole Figuren. Aber wenn du eine Kampagne spielen willst, dann brauchst du schon eine Gruppe, die regelmäßig mit dir spielt und brauchst relativ viel Zeit, muss man dazu schon sagen. Aber heißt es dann, Jeremy, du hast auch noch nie in Warhammer Quest gespielt?
Nee, noch gar nicht. Also den Namen Warhammer Quest habe ich schon gehört. Es gibt aber auch so ein komisches Handyspiel, das Warhammer Quest heißt, was dann wahrscheinlich darauf basiert.
Genau.
Ich dachte immer, darauf wäre das bezogen, weil ich kannte Cursed City zum Beispiel. Mir war aber nicht bewusst, dass Warhammer Quest der Titel war.
Ja, irgendwann hat GW natürlich aufgehört, die Sachen Warhammer Quest zu nennen. Und da steht dann nur noch der aktuelle Name drauf, sozusagen. Ja.
Na, nee, habe ich noch nie gespielt. Aber ja, ich habe halt auch schon mit dem großen System genug zu tun. Ich weiß nicht, ob ich da noch Lust hätte. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, mit wem ich jetzt großartig sowas spielen sollte.
Ja.
Ist aber vielleicht ganz gut, auch um Leute da reinzukriegen, aber ich weiß nicht. Dann ist der
als
Schritt.
Als werden wir so ein Pyramiden-Scheme.
So ein Schneeballsystem. Ist aber dann auch wieder, selbst wenn du Leute jetzt zum Beispiel mit Warhammer Cursed City reinbekommen würdest, dann ist das ja, hey, das Spiel gefällt dir, dann spiel doch mal Warhammer The Old World. Da brauchst du nur 500 € und 3 Wochen nichts zu tun. Dann hast du alles geklebt und bemalt und dann können wir mal anfangen, die Regeln zu lernen.
Ja. Ja, ich hoffe, das war für euch ein interessanter Einblick. Ich habe auf jeden Fall Lust, es ist ja schon fast eine historische Arbeit hier von solchen Dingen zu erzählen. Ich habe Lust, da mehr zu machen. Ich würde auch gerne mal was über Manowar oder Dreadfleet oder Warmaster erzählen. Das kommt bestimmt in den nächsten Monaten auch mal. Und wenn ihr sonst noch irgendwas Wildes auch kennt, was uns gar nicht bekannt ist, schlagt uns das gerne vor. Wie immer, ne, haut uns Kommentare rein, wir freuen uns. Oder schreibt uns bei Instagram. Da heißen wir Altdorfer Herold Podcast.
Wo du gerade Kommentare sagst, ich bin diesmal gar nicht eingegangen auf Kommentare. Mache ich nächstes Mal wieder. Ich habe auf jeden Fall alle gelesen.
Sehr gut. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch die Playlist. Jeremy, was hast du mit dabei?
Da Satosa ja ein großer Teil oder ein wichtiger Teil Tileas ist, habe ich dabei von Klaus Badelt The Black Pearl, was meiner Meinung nach einer der besten Soundtracks der Filmgeschichte ist. Nicht, weil er jetzt irgendwie super, weiß ich nicht, was Soundtrack-Enthusiasten da alles für geile Adjektive finden für irgendwelche super komponierte Musik, aber ich finde, das vermittelt so ein gutes Gefühl zu der Thematik, dass ich dieses Lied liebe. Und es passt einfach thematisch, piratentechnisch.
Ja, cool. Ist eine sehr gute Idee, hätte ich auch gern gehabt.
Ja, was hast du denn?
Ich habe passend zum italienischen Thema Pavarotti mitgebracht. Der singt Rigoletto Akt 3 La Donna e Mobile.
Ja, das ist bestimmt gut.
Ihr kennt es bestimmt alle aus einer Werbung. Ihr könnt die Songs aus unserer Playlist bei Spotify hören und die Playlist heißt Höllebaden und Höllenglocken und ist sonst auch in unserem Instagram verlinkt.
Höllebaden und Höllenglocken.
Ja, Entschuldigung.
Nicht Hölle baden.
Hölle baden. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Haut rein.